Der Friede Gottes, sein Licht und seine Klarheit sei mit euch allen. Amen. Guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen besonders auch den Bewohnerinnen und Bewohner der Residenz Heideblüte, die heute wieder in großer Zahl da sind. Wie schön. Herzlich willkommen den Konfirmandinnen und Konfirmanden und allen anderen natürlich auch. Wir haben heute in unserem Gottesdienst als Thema einen weiteren Krimi-Gottesdienst. Also wir sind ja in der Predigtreihe der Kriminalfälle und heute geht es um Esther. Esther, ein Buch im Alten Testament in der Bibel, weitgehend unbekannt. Sie wird vom weisen Mädchen zur Königin. Aber das wäre eher ein Märchen als ein Krimi. Im Umfeld von Esther geht es um einen staatlich geplanten Völkermord an den Juden, einen Genozid. Aber zunächst zu uns. Am Klavier, wie fast immer, Hiroko Tsutsui-Fitschen. Esther wird gespielt von Christine Holste. Technik, Udo Werners. Kirchenvorstand, Hans Fack. Und mein Name ist Beate Stecher. Der heutige Krimi, er spielt etwa 500 Jahre vor Christi Geburt in Persien. Die Älteren von uns kennen noch den Begriff Persien, also da, wo heute Iran, Irak ist. Die Juden, sie waren zuvor vertrieben ins Exil nach Babylon. Inzwischen hatte aber der König erlassen, dass sie entweder gehen, also nach Hause zurückkehren, oder bleiben dürfen. Einige jüdische Familien hatten sich eingerichtet in der Fremde und sie hatten Wurzeln geschlagen. Ja, sie waren eben dort angekommen, hatten neue Familien und sie wollten gar nicht mehr zurück. Sie lebten nun also in der Diaspora, als kleine jüdische Minderheit in einem nicht-jüdischen Land, wo verschiedene Götter und der König angebetet wurden. Aber die Juden, sie waren auch konfrontiert mit Widerspruch und Ablehnung, teilweise grausamer Verfolgung. Es wird daraus ein hochpolitischer Kriminalfall. Mir hat ein ums andere Mal der Atem gestockt. Ein Krimi zwischen Kabale, also Heimtücke, Intrige, zwischen Kabale und Liebe. Das Buch Esther im Alten Testament der Bibel, es umfasst 10 Kapitel. 10 Kapitel, das ist noch gut lesbar, aber auch nicht ganz kurz. Also genau richtig für ein Theaterstück mit wenigen Bühnenbildern. Und wie bei jedem guten Tatort, das Böse hat verschiedene Ebenen und der Böse ist nicht gleich zu erraten. Feiern wir nun also diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das erste Lied, das wir singen, ist aus dem Gesangbuch, also dem blauen Buch, unter der Nummer 166, Tut mir auf die schöne Pforte. Wir wollen beten mit den Worten von Luthers Morgensegen. Wer besser sitzen bleibt, der tut das mit ganz gutem Gewissen. Und wer mag, steht auf. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast. Und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten, vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen. Nehmen Sie gerne wieder Platz. Und dann steht hier weiter, als dann mit Freuden ans Werk gegangen, das wollen wir tun, etwa ein Lied gesungen, das hatten wir ja schon, oder was dir die Andacht eingibt. Damit machen wir jetzt weiter. So, zu Esther. Da ist also ein König. Und das ist so das erste Bühnenbild, was wir uns hier vorstellen. Ein König, ein Thron und ein großes Fest im Palast. Der König von Persien feiert ein Fest. Xerxes ist König von Persien und er residiert in der Festung Susa. Er herrscht über ein riesiges Reich. Das wird nachher noch wichtig. Die Bibel bedient sich ja oft so Zahlenspielen. Zahlen haben eine Bedeutung. Also von der 3 und von der 7, da wissen wir das, die 12 natürlich. So, das riesige Reich von König Xerxes umfasst 127 Provinzen. Was ist das nun für eine wichtige Zahl? 127. Na, ganz einfach. Mathematiker gerne an die Front. 10 mal 12 plus 7. Da muss man erstmal drauf kommen. Jede Zahl für sich drückt Vollkommenheit aus. Und zusammen 127. Das ist dann nicht nur ein riesiges Reich, sondern auch noch ein mächtiges Reich. Also größer, als wir denken können. Der König von Persien feiert ein Fest mit allen militärischen und zivilen Würdenträgern des gesamten Reiches. So, wie lange feiert man wohl so ein Fest? Ich meine, die müssen erstmal von fern her kommen. Das lohnt sich ja auch nicht für 2 Stunden. Dann müssen sie auch wieder zurück. Also, wie lange feiert man wohl so ein Fest damals? 4 Wochen? Hey, super, da hat jemand seine Bibel gelesen. Es dauert 180 Tage, ein halbes Jahr, mit viel Wein und gutem Essen. Als das Trinkgelage dann vorbei ist, gibt es ein zweites Fest für die männlichen Angestellten der Festung. Das dauert zwar nur 7 Tage, aber die Gäste, also die Männer, sie durften so viel trinken, wie sie wollten und es wurde immer reichlich nachgeschenkt. Die Frau des Königs, Königin Vashti, die gibt zur gleichen Zeit ein großes Fest für die Frauen. Der König, er hat inzwischen reichlich getrunken. Klar, erst 7 Tage, aber davor ja auch schon ein halbes Jahr, genau. Also er hatte reichlich getrunken und wie Männer das so machen. Er prahlte von seiner wunderbaren Königin, der schönsten Frau der Welt, besonders ohne ihre Gewänder. Und nun wurde er übermütig. Er befahl, seine Frau solle kommen, also von der Frauenparty zu der Männerparty, und die Kleider fallen lassen. Hey, Ruhe da. Vashti weigerte sich. Mutig, tapfer, eine Frau des Widerstands. Der König war bloßgestellt und wurde sehr zornig. Eine Frau, seine Frau, hatte seine Anordnung nicht befolgt. Eine Blamage, die er nicht auf sich sitzen lassen konnte. Der König kocht vor Wut, gekränkt in seiner männlichen Eitelkeit, wird Vashti als Königin abgesetzt. Aus Sicht der Frau, ja, sie hat ihre Stellung verloren, aber sie hat ihre Selbstachtung behauptet. Der König hatte schlaflose Nächte. Nee, nicht wegen seiner Frau. Er hatte Angst, dass sich dieses Verhalten seiner Frau herumspricht und zum Vorbild für andere Frauen wird. Ist ja auch so gekommen. So, und so lässt er nun also ein neues Gesetz schreiben und durch Eilboten im ganzen Land verteilen. 127 Provinzen. Und was steht in diesem Schreiben, was er aufsetzt? Jeder Mann hat in seinem Haus das Sagen. Leider hat sich das auch lange durchgesetzt. So, wir hatten hier also unser erstes Bühnenbild. Der Vorhang schließt sich wieder. Jeder Mann hat in seinem Haus das Sagen, das kann doch nur zu Unfriede führen. Natürlich lassen Frauen das nicht auf sich sitzen und natürlich haben auch Männer ihren Stolz. Singen wir also 430, zwei Strophen aus dem Gesangbuch. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. 430, zwei Strophen. Zweites Bühnenbild. Wieder im Königspalast. Der König auf dem Thron und im Schlafgemach. Im Königspalast war das normale Leben wieder eingezogen. Seine Königin hatte die Festung verlassen. Und nun merkte der König auch, er war einsam. Aber seine Diener hatten eine Idee.
Nach dem schönsten Mädchen ausschalten. Das Mädchen, das dir am besten gefällt, soll neue Königin werden.
Oh ja, damit war der König einverstanden. Also König sucht Frau. Viele Mädchen werden in den Harem der Festung gebracht. Unter ihnen auch Hadessa. Sie wird Esther genannt. Sie ist Jüdin. In der neuen Heimat hatten viele einen anderen Namen angenommen, der nicht so fremd klang. Esther war sehr hübsch. Ihre Eltern sind tot. Sie hatte einen Cousin, gleichzeitig ihr Adoptivvater, also auch Vormund, der hieß Mordechai. Mordechai arbeitet am Königshof. Er ist ein loyaler Hofbeamter, auch Jude. Mordechai gibt Esther, die nun auch in den Palast einziehen soll, um im Harem sich vorzubereiten, wenn sie zum König geht. Er gibt ihr einen Tipp. Sag niemandem, dass du Jüdin bist. Das Jüdische nicht nach außen tragen. Das erinnert mich nicht nur an den Holocaust. Es erinnert mich auch an das Leben von Juden in der heutigen Zeit. Ein Bogen über 2500 Jahre. Sag niemandem, dass du Jüdin bist. So, Esther zieht also in der Festung ein oder in den Nebengebäuden. Viele andere junge Mädchen auch. Jede junge Frau wurde nun erstmal 12 Monate lang gepflegt. Ein Jahr lang Beauty Farm. Sechs Monate zunächst Balsam und Myrrhe. Danach 6 Monate Öle und schöne Parfums. So stand es in der Vorschrift. Die Mädchen sollten vorbereitet werden auf die Auswahl des Königs. Jede Nacht nahm der König ein neues Mädchen zu sich. Schließlich war Esther an der Reihe. Der König entwickelte eine Vorliebe für Esther. In der Bibel steht, sie fand Gunst und Gnade bei ihm. Er setzte ihr die königliche Krone auf und es gab ein großes Fest, na, wir wissen schon, wie das aussieht, zu Ehren von Esther. Esther wird neue Königin. Jetzt könnte man denken, fortan lebten alle fröhlich und in Freuden im Palast zusammen. Weit gefehlt. Der ganz normale Alltag begann. 2 Diener kommen miteinander in Streit, worum auch immer, aber sie wollten den König töten. Ein Putschversuch. Esthers Adoptivvater Mordechai bekommt es mit, macht Meldung. Der König lässt die beiden Diener am Galgen erhängen. Rebellion abgewendet. Der Vorfall wird in der Hofchronik aufgezeichnet. Schon bald ein neuer Vorfall bei Hofe. Wir haben nachgefragt und wir konnten Esther für ein Telefoninterview begeistern. Ja, was sie damals wohl für Klingeltöne hatten.
Hallo, hier ist Esther. Sie wollten mich sprechen?
Ja, wie schön, dass es geklappt hat. Danke für Ihre Zeit. Soll ich Sie mit Ihre Majestät ansprechen?
Um Gottes Willen, sagen Sie nur Esther zu mir. Der Titel spielt für mich keine Rolle.
Ah, also vielen Dank, Esther. Wir haben von einem Eklat am Hof gehört, dass Ihr Pflegevater Mordechai seine Befehle nicht ausführt. Und das als Hofbeamter. Was war denn da los?
Ja, also das war so. Zum Jahresbeginn hat der König einen seiner Angestellten zum höchsten Beamten ernannt. Das war Haman. Dem ist die Beförderung aber ganz schön zu Kopf gestiegen. Alle anderen königlichen Beamten mussten sich jetzt vor ihm verneigen und niederknien. Mordechai aber sagte: Ich kniee nicht vor dir. Ich bin Jude. Ich beuge mich vor keinem Menschen. Ja, Sie müssen wissen, wir sind gläubige Juden, auch hier in der Fremde. Wir verehren niemand anders als Gott.
Boah, das war mutig und gleichzeitig brandgefährlich.
Haman war ein richtiger Judenhasser. Juden wurden oft verfolgt und umgebracht. Juden waren schuld an allem, selbst da, wo es gar keine gab. Haman wollte nicht nur Mordechai umbringen, sondern alle Juden vernichten. So ging Haman zum König und erzählte eine Lügengeschichte. Es gibt ein heimtückisches Volk, so sagte er und meinte die Juden. Ein heimtückisches Volk, das für ganz Persien eine Gefahr ist. Daraufhin erlaubte der König, dass Haman einen Erlass gegen dieses Volk schreibt.
Warten Sie, Esther. Erlass, ich glaube, ich habe dieses Dekret hier.
Sie sind aber gut vorbereitet.
Ja, ja. Genau, hier steht's. Als Herrscher über viele Völker habe ich beschlossen, so wurde geschrieben, meinen Untertanen ein ruhiges Leben zu sichern, die Entwicklung des Reiches zu fördern und allen Menschen einen ersehnten Frieden zu schenken. Na, bis dahin ist doch alles gut. Nun hat mich mein Berater darauf hingewiesen, dass ein bestimmtes heimtückisches Volk sich unter meine Nationen gemischt hat. Ein Volk, das sich gegen andere Nationen feindselig verhält. Die Juden. Männer, Frauen und Kinder müssen ausgerottet werden.
Ja, aber der König und ich wussten nichts von dem Text. Haman hat ihn geschrieben und gesiegelt. Dann warf man das Los, um den Tag der Vernichtung zu bestimmen. Das Los fiel auf dem 13. Tag im 12. Monat, also erst in einem Jahr.
Also der König wusste nichts und Sie wussten nichts, weil Haman das alles allein gemacht hat?
So sehen Sie das richtig, ja.
Dann stand das in dem königlichen Erlass, das durch die Eilboten in 127 Provinzen gesandt wurde. Das ist doch geplanter Völkermord. Und der König wurde übers Ohr gehauen mit Halbinformationen. Los heißt übrigens pur. Das wird später noch wichtig.
Ja, riesiges Entsetzen, auch bei meinem Adoptivvater Mordechai. Ich sah, wie er sich im Trauergewand an das Hoftor setzte, statt in Dienstkleidung.
Pah.
Schon wieder ein Verstoß gegen alle Regeln. Und ich wusste von all dem nichts. Ich musste mit ihm reden. Und wir haben gemeinsam gebetet und gesungen. Gib uns Frieden, jeden Tag.
Ich mache mal eine kurze Pause. Wir müssen auch miteinander singen. Gib uns Frieden jeden Tag. 425, drei Strophen. Ja, wir müssen um Frieden singen. Gib uns Frieden jeden Tag.
Thank you.
Dann haben wir einen Plan geschmiedet. Ich habe den König und Haman zum Essen eingeladen und sie ziemlich abgefüllt.
Ich habe davon gehört. Ich habe auch gehört, dass Haman noch einen Galgen für Mordechai hat aufstellen lassen. Warum das denn?
Ja, Haman war immer noch sauer auf meinen Adoptivvater, weil er sich nicht vor ihm niedergekniet und damit die Ehre verweigert hat.
Ah, verstehe. Ja, und was geschah dann bei Tisch?
Ja, da kürze ich jetzt mal ab. Also im Endeffekt habe ich dem König die Hinterhältigkeit von Haman aufgezeigt, dass die Juden im ganzen Land ermordet werden sollen. Und wenn alle Juden ermordet werden sollen, dann gehören auch ich und Mordechai dazu. Da ist der König aus allen Wolken gefallen und sprang wütend auf. Oh, war der böse. Haman war geliefert und wurde noch am gleichen Abend an dem Galgen erhängt, den er für Mordechai errichten ließ.
Wer anderen eine Grube gräbt. Danke, Esther, für dieses so persönliche Interview. Sie waren sehr mutig. Vielen Dank.
Bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.
Und wir singen Hilf, Herr meines Lebens, 419, alle 5 Strophen. Und nun hat aber das Drama immer noch kein Ende. Noch ist der Erlass des Königs, die Juden sollen ermordet werden, ja in Kraft. Also stellen wir uns auf unserem Bühnenbild jetzt einen großen Schreibtisch vor. Und an diesem Schreibtisch, nein, da sitzt nicht der König selbst. Da sitzt nun Mordechai als neuer höchster Hofbeamter. Er hat dem König vorgeschlagen, dass es einen neuen Erlass gibt, der den alten ablöst. Ja, das machen wir mit Gesetzen ja heute immer noch so. Es soll nun den Juden das Recht zugesprochen werden auf Selbstverteidigung. Klingt gut. Mordechai also am Schreibtisch. Er schreibt den neuen Erlass. Er hat ja nun auch das königliche Siegel, dass die Angehörigen des jüdischen Volkes nach ihren eigenen Gesetzen leben dürfen, dass sie einander helfen sollen, dass sie ihre eigenen Gesetze ausüben dürfen und dass sie sich verteidigen dürfen. Auch bis dahin wieder alles okay. Und dann geht's weiter. Wer den Juden Böses will, darf umgebracht werden. Und zwar praktischerweise an nur einem Tag, und zwar an genau dem Tag, den Haman damals ausgelost hat. Also nur am 13. Tag des 12. Monats. Spieß umgedreht. Massaker, Völkermord, andersherum. Nachdem nun dieser Erlass mit den Eilboten in die Provinzen gebracht wurde, sind überraschend viele Menschen zum Judentum konvertiert, also übergetreten. Aber der Rachefeldzug gegen die Juden fand trotzdem statt. 75.000 Menschen wurden getötet. Ein grausames, blutrünstiges Ende. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir müssen uns deutlich machen, zunächst fragen, warum? Warum das? Und wenn wir es uns dann deutlich machen, dann müssen wir verstehen, dass es eine Erzählung aus jüdischer Sicht ist, historisch nicht belegt. Vielleicht aber als Mutmacher in schweren Zeiten. Also aus jüdischer Sicht ein Glaubenszeugnis. Der Sieg über das Böse ist möglich. Mir bleibt das dennoch fremd. Ich hätte dieses Ende nicht gebraucht. Das Töten wird ja schließlich nicht besser, wenn es nach Meinung Esthers den Richtigen trifft. Aber das steht eben nicht im Vordergrund, sondern der Böse, also Haman, wird stellvertretend für das Böse besiegt. Deshalb muss Haman sterben. Das Böse, das sind dann diejenigen, die die Juden verfolgen und sie nicht in Frieden leben lassen. Und man hat nun also die Kraft bekommen, das Böse und weiteres Böses zu besiegen. Wenn ich unsere Nachrichten höre, dann würde ich mir manchmal dieses wünschen, diese Gewissheit, der Sieg über das Böse ist möglich. Aber damals Grundlage dafür war, dass es so gehen konnte, wie wir es eben gehört haben, dass bei Esther und Mordechai ihr Glaube und ihr Mut im Vordergrund standen. Und dass sich Mordechai hat nicht in die Knie zwingen lassen. Esther ist kein Superstar. Aber sie war doch die entscheidende Person, die ihr Volk vor der Vernichtung bewahrt hat. Also ein Kriminalfall, der alle Ebenen eines Sonntagabend-Krimis beinhaltet. Sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, Frauenfeindlichkeit, Putschversuch, Aufstieg eines Topmodels zur Miss Persien, Antisemitismus, ein Tageskrieg, Waffenstillstand, Befreiung aus der Unterdrückung. Und dann das große Fest. Fest. Die Juden feiern ausgelassen ein Fest, weil für sie, ich sagte ja, wir müssen das Ganze aus dem Blickwinkel der Juden dort sehen. Für sie wurde aus Trauer Freude und aus der Klage ein Festtag. Und sie nennen diesen Tag, den sie bis heute feiern, nach dem Los, das damals gezogen wurde. Los heißt Pur und sie feiern das Purim-Fest. Dieses Fest wird bis heute gefeiert. Sie gedenken, dass Mordechai sich weigerte, vor einem Menschen in die Knie zu gehen. Und sie denken an Esther, die nicht schwieg, sondern unter Einsatz ihres Lebens das tat, was nur sie tun konnte, mit List mit dem König reden. Ja, bis heute verpflichten sich die Juden beim Purim-Fest, ihre Bräuche von Generation zu Generation weiterzugeben und ihre Feiertage einzuhalten. Wenn Befreiung da ist, wird Purim weiterhin aber auch an die Unterdrückung erinnern. Auch das Wissen darum, dass Gewalt neue Gewalt hervorbringt, wird heute natürlich immer mehr in den Mittelpunkt gestellt. Dieser Kreislauf muss unterbrochen werden, und das ist der Bogen, der von der grausamen Geschichte damals in die heutige Zeit wirkt. Der Kreislauf der Gewalt muss unterbrochen werden. Letztlich geht es im Buch Esther um Macht und um Machtmissbrauch. Ein altes, unbekanntes Buch, aber aktueller kann ein Thema über Geschichte und Glauben kaum sein. Amen. Neue Wege sind notwendig und darum singen wir vertraut den neuen Wegen. Das ist noch ein letztes Mal in dem blauen Buch 395. Vertraut den neuen Wegen. Und nun lasst uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Wir halten es wie eben. Wer lieber sitzen bleibt, tut dieses gerne, die anderen stehen auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie gern wieder Platz. Ein paar Dinge aus dem Gemeindeleben darf ich Ihnen gerne noch bekannt geben und Sie einladen zur Krabbelgruppe oder zur Suppenküche. Also sowohl Suppenküche als auch Kleiderkammer, ich sage es immer wieder gerne, ist wirklich für alle, die Lust haben, irgendwas in Gemeinschaft zu tun. In der Suppenküche montags, mittags hier sind nicht nur Suppenküche, ist nicht nur für Bedürftige, sondern für alle, die Lust haben, zusammen Mittag zu essen. Herzliche Einladung am Montag in die Suppenküche. Auch die Kleiderkammer. Wer dort jetzt nochmal nach warmen Handschuhen, Schal oder Jacke gucken muss, man braucht da keinen Berechtigungsschein, sondern die Kleiderkammer ist auch für alle geöffnet. So, unser musikalisches Programm ist vielfältig. Am Montag probt der Kirchenchor, am Mittwoch der Flötenkreis, am Donnerstag der Posaunenchor. Der Frauenkreis in Wesselow trifft sich am Mittwoch und am Freitag ist hier im Saal wieder Tanzen im Sitzen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Dann ist in unserer Predigtreihe Kriminalgeschichten in der Bibel Pastor Kai-Uwe Scholz hier und er kommt zusammen mit Adam und Eva. Wir sagen herzlichen Dank für die Kollekte des vergangenen Sonntags in Höhe von 88 Euro für die Bibelgesellschaften der Landeskirche. Außerdem weitere Spenden für Diakonie und für die Seniorenarbeit, insgesamt 244 Euro. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Die Kollekte heute, die wir nachher einsammeln, ist für die Förderung der Arbeit mit künftigen Religionslehrerinnen und Lehrern. Habt ihr an der KGS genug Religionslehrer und Lehrerinnen? Oder fällt das immer aus? Hallo? Ja oder nein? Genug da? Gut, okay, die KGS ist dann gerade nicht betroffen, aber an vielen anderen Schulen fehlen Religionslehrerinnen und Lehrer. Und da gibt es in Loccum eine Ausbildungsstätte unserer Landeskirche, damit auch junge Menschen in allen Jahrgangsstufen Religionsunterricht haben können. Und dafür ist die Kollekte, die wir heute einsammeln. Wir sind als Kirchengemeinde verbunden in Freud und Leid. Und wir haben Abschied genommen und wir denken an unsere Verstorbenen und an die Familien. Gestorben ist Horst Menzel aus Schneverdingen im Alter von 94 Jahren. Gestorben ist Elvira Schlicht, geborene Schmidt aus Schneverdingen im Alter von 91 Jahren. Bestattet wurde Gerda von Frieling, geborene Röhrs, ebenfalls aus Schneverdingen im Alter von 89 Jahren. Und Ingrid Röhrs, geborene Templin aus Linzburg im Alter von 84 Jahren. Wir beten. Guter Gott, wir denken an die Verstorbenen aus unserer Gemeinde und wir danken dir, dass wir sie bei uns gehabt haben. Inmitten unserer Traurigkeit vertrauen wir auf dich, Gott, weil wir wissen, dass unser Weg nicht an den Gräbern endet. Auch wenn das Leben hier auf Erden von Horst Menzel, Elvira Schlicht, Gerda von Frieling und Ingrid Röhrs zu Ende ist, so hast du uns doch in der Auferstehung deines Sohnes Jesus Christus gezeigt, dass am Ende das Leben siegt und nicht der Tod. Wir bitten für die Verstorbenen, nimm sie auf in deinen unendlichen Frieden und lass sie teilhaben an deiner Herrlichkeit. Für ihre Familien, Freunde, Bekannten und alle, die trauern, bitten wir um gute Wegbegleiter in dieser schweren Zeit. Tröste du sie, Gott. Deiner Liebe vertrauen wir uns an, jetzt und in Ewigkeit. Gott, und wir bitten dich, lass uns begreifen, welche Zeit wir zum Leben haben, damit wir klug werden und die Zeit gut gestalten. Amen. Und wenn wir nun das nächste Lied singen und dabei die Kollekte eingesammelt wird, dann ist es nun das Orangebuch. Das FT steht für Freitöne. Im Orangenbuch unter der Nummer 40 findet sich ein Lied, was wir nicht so oft gesungen haben, aber wir kriegen das zusammen gut hin. Aus der Zwiebel wird die Blume. Nummer 40 in den Freitönen. Nun lasst uns für uns und für andere beten. Wer mag, steht auf. Jesus Christus, zu dir kommen wir und hoffen auf dich. Dein Licht vertreibt die Schatten der Trauer. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für die Enttäuschten und Verzweifelten, die die erste Zeit dieses Jahres mutlos und müde begonnen haben. Erbarme dich. Jesus Christus, zu dir kommen wir und hoffen auf dich für unser Zusammenleben. Dein Licht vertreibt die Schatten. Wir danken dir für Gemeinschaftssinn und Solidarität. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für die Obdachlosen und für die Opfer der Kälte in der ganzen Welt, die Geflüchteten und alle, die in Angst vor Abschiebung und Verfolgung leben. Erbarme dich. Jesus Christus, zu dir kommen wir und hoffen auf deinen Frieden. Dein Licht vertreibt die Schatten der Gewalt. Wir fürchten die Gier der Machthaber. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich für die Menschen in der Ukraine, in Venezuela, in Israel und Gaza, im Sudan, in der ganzen Welt. Für alle, die inmitten von Kriegen zu überleben versuchen. Erbarme dich. Jesus Christus, zu dir kommen wir und hoffen auf deinen Trost. Dein Licht vertreibt die Schatten der Angst. Deine Liebe verwandelt die Welt. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich, für deine Kirche in aller Welt, für unsere Gemeinde und die Gemeinden in der Nachbarschaft. Zu dir kommen wir und hoffen auf dich, für unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, unsere Freunde in Tansania, für alle, die zu uns gehören und für alle, um die wir uns sorgen. In der Stille beten wir Gott zu dir, für einen Menschen, der uns am Herzen liegt, der unser Gebet braucht. Jesus Christus, du tröstest und wir können aufleben. Wir vertrauen dir heute Morgen und alle Tage. Und gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun in diesen Tag und in die Tage, die vor uns liegen, mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir nehmen noch mal Platz. Und wir haben ja dieses orange Buch in der Hand und nur ein Lied daraus singen ist ja blöd. Darum singen wir ein anderes: Verleih uns Frieden gnädiglich. Genau, gleich kommt's. Sofort. Sofort haben wir's. 190 in dem Orangen, also in den Freitönen. 190 ist auch Verleih uns Frieden, aber eine andere Melodie. Hiroko wird uns damit hineinnehmen. lade ich Sie noch herzlich ein zum Kirchcafé. Udo Werners als Küster und Herr Hölzel und die Konfis haben ganz viel vorbereitet. Kaffee, Tee kommt, glaube ich, dann gleich noch, kalte Getränke. Bleiben Sie gern noch in der Sitzecke an den Stehtischen, damit wir noch ein bisschen ins Gespräch kommen können. Es wäre total klasse, wenn einige, die jetzt aufstehen, schon mal ihre Sitzkissen dort mit auf den Stapel legen könnten, weil wir natürlich nachher mit den Konfis zusammen hier noch wieder umbauen, dann für die Suppenküche. Aber wenn die Sitzkissen schon mal weg sind, dann ist das schon mal ganz klasse. Die Bücher können auf das Regal zurück. Ja, so viel an Ansagen. Wir hören die Musik, die uns dann hinüberleitet zum Kirchcafé.